Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zurück bei Einig Uneinig, A Better World to be Discussed. Die Europäische Union war eigentlich immer eine gute Idee. Aber in den vergangenen Jahren ist diese gute Idee bei einigen Menschen in Verruf geraten. Das hat Gründe, zum Beispiel die Migrationspolitik und ihre Folgen oder die autoritären Tendenzen in mehreren Mitgliedstaaten. Klar ist, wenn die EU anpassungs- und handlungsfähiger bleiben will, müssen sich viele Prozesse erneuern. Es braucht frische Visionen und Impulse. Dr. Katharina Barley ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments und gehört dem SPD-Parteivorstand an. Mit Frau Dr. Barley spricht Frau Prof. Dr. Alexandra Wuttig heute darüber, welchen Herausforderungen und Chancen die EU in den nächsten Jahren gegenübersteht. Wie können wir die Demokratie in Europa auch gegen immer größere Widerstände stärken und wie geht es in der Asylpolitik weiter? Ich grüße Sie beide. Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute zusammen sprechen. Bevor wir gleich mit Frau Dr. Barley ins Gespräch gehen, möchte ich gerne mit dir, Alex, einmal kurz die Thematik einordnen. Was ist deine Einschätzung? Was sind die Hauptgründe, warum Europa auch bei vielen Europäern gerade in einem nicht so guten Ruf steht?
Ja, das ist gefühlt und die Antwort ist zum Teil gefühlt, zum Teil auch aus einigen Studien heraus. Ich glaube, bei einigen ist die EU sowas Intransparentes und Fernes und die sehen es als etwas Bürokratisches, was uns gar nicht betrifft. Dabei vergessen wir, dass wir viele tolle Regelungen haben, die unser tägliches Leben einfacher machen, quasi der EU zu verdanken haben. Und ich glaube, dass diese kommunikative Vermittlung in der letzten Zeit den eher rechtskritischen Kräften der EU gegenüber überlassen worden ist, die eben sich der EU gegenüber kritisch äußern und dabei diese ganzen Vorteile, die die EU und diese Erfolgsgeschichte, die die EU eigentlich darstellt, vergessen. Und etwas, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass natürlich auch nationale Politiker ganz oft die EU als den Chef darstellen, so nach dem Motto, der Chef hat es mir nicht erlaubt, ich bin ja gar nicht daran schuld. Und das ist natürlich nicht objektiv, aber erleichtert deren Leben und stellt die EU in ungleiche Sicht dar, wogegen man dann auch anzukämpfen hat. Also objektiv ist die Sicht natürlich nicht, denn wenn wir uns wirklich objektiv betrachten, ist die EU eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und ein Friedensprojekt, das so keinesgleichen eben hat. Insofern ist das alles nur gefühlt.
Und warum meinst du, dass diese Idee einer Europäischen Union in diesen Zeiten vielleicht ganz besonders wichtig ist, vielleicht noch wichtiger als in den letzten Jahrzehnten?
Ich glaube, die EU steht wie nichts anderes da für Frieden und Stabilität. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir sehen, dass Demokratien, die wir auch als gegeben angesehen haben, durchaus wackeln können, kann die EU eben das sein und bleiben eben als Anker für uns, für das eben für Frieden und Stabilität steht. Und ich glaube, die Herausforderungen, die uns bevorstehen, just to name a few, also wirklich die alle, wie Klimawandel, Migration, wie auch immer, die sind nur gemeinsam zu schaffen. Das kann kein Land alleine schaffen und die EU bietet uns die unglaubliche Möglichkeit, das gemeinsam zu tun. Wir haben einen großen Binnenmarkt und so weiter, das gerade jetzt als Gegenpol zu anderen großen Ländern, die durchaus andere Gedanken einbringen, gesehen werden kann. Insofern ist, glaube ich, gerade in diesen Zeiten die EU eine große Chance für uns, nach vorne zu kommen und zu bleiben.
Vielen Dank. Wir möchten heute mit Frau Dr. Barley über die Zukunft der EU sprechen, über den Zustand der Demokratie, aber auch über Migration, Klima und Konzepten für die Zukunft. Frau Dr. Barley, schön, dass Sie heute mit uns sprechen. Wir freuen uns sehr über das Gespräch. Warum brauchen wir Europa und die Europäische Union im Jahr 2025 vielleicht noch dringender als je zuvor?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Bei der Frage weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Aber ich glaube, wenn jetzt alle in die USA rüberschauen, dann sehen wir schon, wie sich die Welt neu ordnet, wie wir diese Blockbildung nochmal auf eine ganz andere Art erleben, als wir sie aus der Vergangenheit schon kennen. Nämlich, dass diese Blöcke jetzt nicht mehr gegeneinander stehen und sich quasi die Waage halten oder sich gegenseitig irgendwo in die Schranken weisen, sondern dass die teilweise jetzt gleichgerichtete Interessen verfolgen, nämlich vor allen Dingen die Demokratie schlecht zu behandeln oder sogar zerstören zu wollen. Und das ist neu. Und das bedroht ganz akut die Art und Weise, wie wir leben, also unsere Demokratien und auch unsere Wirtschaft natürlich. Wenn jetzt jemand wie Donald Trump sagt, Europa wurde nur gegründet, um den USA zu schaden, was natürlich völliger, also sowohl historisch als auch inhaltlich völliger Unsinn ist, dann zeigt das schon klar, dass das auch eine Attacke beinhaltet auf uns, auf unsere Art zu leben und auch auf unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Und wenn man solchen Attacken ausgesetzt ist, von den USA und länger natürlich schon von Russland und auf eine andere Weise wiederum auch von China, dann ist völlig klar, da kann kein Land alleine gegen angehen, auch ein wirtschaftlich starkes wie Deutschland nicht. Wir sind im internationalen Vergleich winzig. Wenn man Länder wie China oder Russland oder auch Indien anschaut, allein das, also ich könnte jetzt noch 20 weitere Gründe nennen, aber allein das ist aktuell, glaube ich, der absolut jedem und jeder ins Auge fallen muss.
Vielen Dank. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Insgesamt weisen mittlerweile 6 von 27 EU-Staaten autokratisierende Tendenzen auf. Ungarn und Polen sowie die Beitrittskandidaten Türkei und Serbien zählen zu den Staaten mit den größten demokratischen Rückschritten weltweit. Wir wollen mal einen Blick auf den Zustand der europäischen Demokratie werfen. Für Staaten wie Ungarn war Europa ursprünglich mal das Versprechen von Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Alex, wie konnte es in einigen dieser Länder zu derartigen Stimmungsumbrüchen kommen?
Ja, das hat mit Sicherheit vielfältige Gründe. Ich glaube, nach dem Fall des Kommunismus waren viele Staaten institutionell schwach. Eben aus diesem Grund hat man alles, was quasi aus dem Westen kam, one-to-one kopiert und eingefügt, ohne irgendwie zu schauen, was wirklich passt und es anzupassen. Und das machen sich, glaube ich, nationalistische Kräfte jetzt zu nutzen, indem sie diese Emotionen und diese Zeiten wieder hochrufen und sagen, es war doch nicht alles schlecht, was es früher gab. Es gibt ein Buch, das ich super spannend fand, das als das Licht, das erlosch. Und dieses Buch beschreibt eigentlich dieser Zeit nach dem Kommunismus und was passiert ist und wie es sein konnte, eben dass wir jetzt doch wieder dahingehend gekommen sind, dass wir sagen, ja, früher war doch alles besser und Nationalismus ist der Schlüssel, obwohl wir nach dem Fall des Kommunismus wir alles, was quasi aus dem Westen kam, nur als gut und als the only way to go empfunden haben. Das hat mit Sicherheit auch andere Gründe, die in dem jeweiligen Land anzusehen ist. Aber es hat viel was mit Emotionen zu tun und mit Gesehenwerden zu tun. Und das wissen schlau in Anführungsstrichen, aber gewiefte Leute, sich das zu nutzen zu machen und das für sich zu instrumentalisieren. Und ich glaube, das sind halt so Bewegungen, die wir sehen. Das ist aber nur eine Sicht der Dinge, glaube ich.
Frau Dr. Bali, wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Ja, erstmal möchte ich ganz kurz, weil Sie eben Polen erwähnt haben, schon sagen, Polen ist ja einer der Lichtblicke, also wo man auch gesehen hat, dass man autokratische Regierungen auch wieder abwählen und abschütteln kann, auch wenn es nicht so leicht ist, da jetzt die bereits stark beschädigte Demokratie wiederherzustellen. Aber bei Polen geht es definitiv wieder in eine demokratische Richtung im Moment. Und das stimmt natürlich alles, was gesagt worden ist. Aber ich denke, das Problem ist größer, weil das ja eben nicht nur in den postkommunistischen Ländern sich zeigt, sondern in allen möglichen Ländern. In alten Demokratien, neuen Demokratien, Ländern, die christdemokratisch, sozialdemokratisch, liberal regiert sind, armen, reichen Ländern, Länder mit vielen Migranten, Länder mit wenig Migranten, es ist eigentlich egal. Es passiert überall und deswegen glaube ich, muss die Erklärung eine größere sein und aus meiner Sicht ist es eben auch nicht mehr nur noch eine politische Erklärung. Ich höre natürlich oft, ja, ihr habt als Regierende halt euren Job nicht gut gemacht. Da diskutiere ich sehr gerne drüber, über alles Mögliche und wir haben bestimmt auch nicht alles richtig gemacht, aber dadurch, dass es eben quasi überall passiert, können ja nicht überall die gleichen Fehler gemacht worden sein. Deswegen glaube ich, ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es hat viel mit diesem aus meiner Sicht wirklich übersteigerten Kapitalismus zu tun, gerade wie wir ihn auch in den USA sehen, dass mittlerweile Geld alles ist. Also es wird immer stärker, auch in Gesellschaften, wo das früher nicht so war, dass eigentlich wirklich nur noch definiert wird, wie viel man wert ist darüber, wie viel Geld man eigentlich hat, dass auch die gemeinschaftsbildenden Strukturen schwächer werden. Die Kirchen, die Gewerkschaften, die Vereine haben durch Covid dann nochmal einen mitgekriegt. Also diese Hyperindividualisierung auch durch Social Media kommt dann noch dazu, wo jeder sich auf Instagram perfekt darstellen muss, um irgendwie jemand zu sein, gerade in den jüngeren Generationen. Und das ist so eine Vereinzelung, die aus meiner Sicht unglaublich ungesund ist. Also eine Vereinzelung systematisch, ne? Du musst deines Glückes Schmied sein und du musst hochkommen und du musst erfolgreich sein. Und das andere ist diese Vereinzelung, die man täglich erlebt. Da sitzen 10 Leute im Wartezimmer oder im Bus oder sonst wo und alle starren eigentlich nur auf ihr digitales Endgerät und miteinander geredet wird eigentlich kaum noch. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber eigentlich ist es so. Und das Letztere führt eben auch dazu, dass sich ja jeder, der auf sein Handy schaut, in dem Moment ja auch wirklich in einer anderen Welt befindet. Und es ist ja so, dass wir, also ich mit einem MAGA-Anhänger in den USA, wir befinden uns wirklich nicht mehr in derselben Realität. Wir leben nicht nur im übertragenen Sinn, wir leben wirklich in verschiedenen Welten, in verschiedenen Realitäten. Und wenn das so ist, dann führt das zu Spaltungen in der Gesellschaft, wo eben ein Gegeneinander sich sehr leicht anfachen lässt. Und das ist der Nährboden für alles Antidemokratische, alles Ausgrenzende, Ausschließende, Nationalistische. Und dadurch, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, ist es eben viel schwieriger zu bekämpfen, als wenn es nur wäre, ihr kümmert euch nicht genug um die Arbeitslosen oder so.
Und das haben wir global, das haben wir natürlich in vielen Ländern, genau diese gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie bringen es auf den Punkt, dass das natürlich dann auch schwierig ist, nicht mit einfachen Hebeln und Instrumenten dementsprechend gegenzuwirken. Haben Sie dennoch Ideen, was Ansätze sind, um auch diese Demokratiegedanken zu schützen und ja gesellschaftlich Einfluss zu nehmen?
Also ich glaube, wir müssen erstmal wirklich verstehen, was da passiert. Und dafür sind solche Diskussionen, wie wir sie jetzt führen, glaube ich, wichtig. Ich erlebe das selbst, wenn ich in meinen politischen Umgebungen unterwegs bin, dass viele immer noch versuchen, so mit den alten Rezepten voranzugehen und völlig außer Acht lassen, dass sich die Gesellschaft in dieser massiven Umstrukturierung befindet oder die Art, wie wir mit Menschen kommunizieren, einfach mit dem von vor 15 Jahren nichts mehr zu tun hat. Und das kann man nicht, das muss man erstmal akzeptieren, dass es so ist und bereit sein, das eigene Verhalten zu ändern. Und dann, ich finde, wir müssten auch noch viel mehr mit so NeurowissenschaftlerInnen oder so zusammenarbeiten, weil zum Beispiel das, was in den USA passiert, ja schon was Sektenartiges hat. Und die wissen das. Also so Leute wie dieser Kubitschek von der AfD, der Steve Bannon, die beschäftigen sich mit diesen Phänomenen. Was passiert im menschlichen Hirn? Also oder was muss im menschlichen Hirn passieren, dass Leute sagen, Trump kann vor meinen Augen einen Unschuldigen erschießen und ich werde ihm trotzdem folgen? Ich meine, für uns Deutsche hört sich das so schlimm an. Ich glaube, wir fühlen uns dann alle auch erinnert an unsere dunkelsten Zeiten, wenn jemand sowas sagt. Und das sagen die. Und zwar nicht nur einer, sondern das ist Mainstream inzwischen in der MAGA-Bewegung. Das ist das Allererste. Wir müssen das verstehen, dass das was völlig anderes ist als die politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte. Und dann müssen wir eben versuchen, das Gegengift zu finden. Und das Gegengift kann nicht sein, dass wir dasselbe machen wie die. Weil wir wollen nicht so sektenartige Bewegungen, wir wollen nicht Lügen instrumentalisieren, quasi als Normalität. Wir wollen keine Desinformationskampagnen und das ist natürlich unendlich viel schwieriger. Weshalb wir auch nicht so erfolgreich sind wie die. Weil es wissen wir aus dem privaten Bereich, wie lange dauert es, Vertrauen aufzubauen und mit einem Satz hat man es zerstört. Aber das müssen wir tun. Wir müssen dafür sorgen, dass diese... Ja, ich bin Sozialdemokratin, ich würde den Begriff Solidarität dann eben nehmen. Das ist einer unserer Grundwerte, also dass wir die wieder anfachen. Und ich saß gestern im Zug neben einer Oma gegen rechts, die sprach mich dann an, weil sie mich erkannte. Und ich habe beim Abschied zu ihr gesagt, genau das brauchen wir jetzt. Weil auf mich hören diese Leute nicht mehr. Ich bin ja Establishment, ich bin die da oben, ich bin ja die Altparteien und so weiter. Aber sie, Omas, sie können die erreichen. Deswegen ist Zivilgesellschaft da jetzt unglaublich wichtig. Ich will das nicht abwälzen. Wir müssen unseren Job machen. Aber ich hatte eben schon gesagt, ein solches gesellschaftliches Problem können wir als Politik alleine nicht mehr lösen. So schlimm sich das anhört. Es ist so.
Das stimmt und Sie haben unglaublich recht. Viele von uns, viele aus der Gesellschaft haben lange Zeit gehofft, es geht vorbei. Wir haben die Augen auch zugemacht und gedacht, naja, das passiert nur da drüben. Uns kann das sowas gar nicht passieren, was schon mal ein ganz großer Fehler ist. Unsere Demokratie ist per se nicht viel stärker als die in den USA. Also ich will sagen, das kann hier auch passieren. Wir können einfach nicht sagen, bei uns never. Und viele haben die Augen einfach davon verschlossen, das geht schon weg und wir, oder versucht mit den gleichen Mitteln, mit denen wir immer quasi dagegen angekommen sind, zu sagen, ach, Social Media ist schlecht und TikTok, das machen die und wir geben uns nicht herab. Naja, nur mit Zeitungsanzeigen werden wir dagegen nicht ankommen müssen. Und ich glaube, Sie haben vollkommen recht, das Erste ist, anerkennen, es betrifft uns alle und wir müssen alle als Gesellschaft solidarisch hier sein und etwas tun. Und dann müssen wir nicht die gleichen Waffen, aber durchaus unsere Waffen anpassen und modernisieren.
Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, wir müssen auch aus unseren Bubbles raus. Also ich sage das jetzt auch sehr selbstkritisch, als diese Enthüllungen vom Korrektiv-Recherchenetzwerk kamen und diese Hunderttausende auf die Straße gingen, da habe ich gedacht, ja, das ist es. Jetzt, unsere Demokratie ist gesund, wir können die besiegen. Aber das sind natürlich immer genau die Leute, die sowieso schon sensibilisiert sind, die Demokratie wollen. Wir müssen es schaffen, diesen Graben zu überwinden. Und was diese anderen, die Extremisten wollen, ist nichts mehr, als diesen Graben zu vertiefen. Ich habe neulich mal mit Franz Timmermans gesprochen, dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten aus den Niederlanden, der jetzt wieder in der nationalen Politik unterwegs ist. Und der sagte, diese Wilders-Leute, diese Rechtsextremen in den Niederlanden, die versuchen nichts mehr, als diese Spaltung zu vergrößern, damit, selbst wenn die mit denen unzufrieden sind, die regieren da ja jetzt, die Extremen, wenn die mit deren Regierung unzufrieden sind, dass die trotzdem nie wieder in das demokratische, geschweige denn progressive linke Lager zurückgehen. Das ist deren Ziel. Und wir müssen genau das Gegenteil tun. Es reicht nicht, wenn wir miteinander reden und uns alle gut fühlen dabei, sondern wir müssen Wege finden, wie wir auf die zugehen können und mit denen wieder Verbindungen knüpfen können, die schon auf der anderen Seite dieses Grabens stehen. Und das ist unendlich schwierig. Das sage ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Weil die mit mir gar nicht reden wollen. Das ist schon so weit.
Es ist auch sehr schwierig, sie zu erreichen, weil die einfach, wie Sie schon sagten, in der eigenen Bubble unterwegs sind. Und dort eben reinzukommen, wollen viele nicht. Wie willst du es denn machen? Und auch, ich glaube, diese Kommunikation ist irgendwie, hat aufgehört. Weil wir auch, da sind wir auch selber dran schuld, also quasi die Demokraten sagen, mit so jemandem spreche ich nicht, den kann ich eh nicht erreichen. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Fehler. Was heißt denn mit so jemandem? Ja, wir müssen irgendwie versuchen, auch nicht alles, was ich denke, ist richtig. Mein Mann würde lachen, er würde sagen, na klar. aber insofern, ich glaube, wir müssen beide Seiten müssen aufeinander zugehen, aber wir müssen den Anfang machen, denn die andere Seite hat gar kein Interesse, auf uns zuzukommen. Und deswegen, wir haben ein Interesse, dass wir die gewinnen.
Also zum einen sagen wir Deutschen natürlich, wir gucken in die anderen Länder und denken, wir sind davor gefeilt. Auf der anderen Seite wird die Spaltung ja bei uns auch immer größer. Und man hat in den letzten Monaten ja auch gemerkt, dass die Zivilcourage oder die auf die Straße gehen. Die Demonstrationen haben zugenommen, die Stimmen wurden lauter. Viele haben für die Demokratie sich ausgesprochen. Auch bei den Bundestagswahlen waren ja auch die Beteiligung der Wahl extrem hoch. Also das Interesse an Demokratie ist durchaus da. Und ich glaube auch, dass schon sehr viele verstanden haben, wie groß die Bedrohung gerade ist und dass man was tun muss. Sie haben schon angesprochen, es ist extrem schwierig, im Austausch zu bleiben. Und jeder von uns kennt es, wenn er einmal das radikale Gespräch geführt hat, dann bricht man da gerne auch schnell ab. Nichtsdestotrotz zeigen Studien, dass man ja genau auf dieser emotionalen Ebene, wenn das der Onkel ist, die Tante, der Nachbar, mit dem man eigentlich immer in einem ganz anderen Kontext eine gute Beziehung hatte, dass man da in dem Austausch bleibt. Und das ist schwierig und da, glaube ich, können wir uns alle an der eigenen Nase fassen, dass es uns manchmal schwerfällt, den Kontakt dann zu halten. Aber nur so über diese emotionale Schiene sind die wohl auch wieder für die Demokratie zu gewinnen. Und das ist an dieser Stelle mal mein Appell, dass wir quasi mal da wirklich auf den ganz nahen Menschenkontakt dann auch setzen, um die Demokratie zu sichern. Lassen Sie uns gern noch einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt schon gesehen, der Zustand ist kritisch. Es ist aber vor allem nicht eben politisch, sondern es ist gesellschaftlich geprägt. Wir alle haben vielleicht ein bisschen Einfluss im besten Fall und können da was dazu tun. Die Migration war im abgelaufenen Bundestagswahlkampf auch ein großes beherrschendes Streitthema. Und sie ist es immer noch in zahlreichen EU-Ländern und das schon seit vielen Jahren. Alex, welche Fehler hat Europa bei diesem Thema in der Vergangenheit möglicherweise gemacht?
Boah, Fehler, das ist immer leicht mit dem Finger zu zeigen. Ich weiß es nicht, ob wir hier konkrete Fehler nennen können. Ich glaube, was auch immer wir gemacht haben, ich glaube, eins, was wir besser machen können, ist die Kommunikation, um zu zeigen, was wir bereits in dieser Hinsicht alles schon machen, um die Menschen eben zu erreichen. Also man hat immer das Gefühl, es wird nichts getan, dem ist nicht so. Aber ich glaube, lange Zeit, was heißt also im Prinzip Migration? Denn wir brauchen ja, wenn wir uns einen demokratischen Wandel anschauen, brauchen wir Leute, die uns einfach über die nächsten Jahre helfen sollten. Also zum einen brauchen wir Leute und zum anderen schotten wir uns immer wieder ab. Also ich glaube, das ist schwierig irgendwie da. Wir müssen einen Mittelweg finden und ich kann durchaus auch verstehen, wir haben den Klimawandel schon erwähnt. Es werden auch andere Zeiten auf uns kommen. Es werden Teile dieser Erde sich so verändern, dass möglicherweise dort nicht mehr so angenehm sein wird zu leben. Ob Europa drunter sein wird, we will see it. Aber das Thema Migration wird uns lange begleiten. Zum einen, weil wir Migration brauchen, auch wenn wir es gerne verschweigen. Aber das ist so. Und deswegen müssen wir den Menschen helfen, die zu uns kommen, damit sie uns helfen können ungefähr. Und zum anderen, weil es kein zeitlich begrenztes Thema ist. Das ist nicht etwas, was wir in 10 Jahren dann hinter uns gebracht haben, sondern das wird uns lange Zeit begleiten. Und ich glaube, dafür brauchen wir Konzepte und aber ich glaube, viele Konzepte sind da. Frau Dr. Bali weiß es besser als ich. Wir müssen sie vielleicht nur irgendwie zugänglicher machen, dass die Leute das Gefühl haben, wir kümmern uns nicht erst um das Thema, weil es jetzt Thema der Bundestagswahl ist und es ist auch nicht neu, weil es jetzt heiß diskutiert worden ist und gewisse Parteien es für sich entdeckt haben, sondern es ist durchaus schon länger im Auge des Betrachters gewesen und durchaus ein wichtiges Thema. Es ist aber nicht das zentrale Thema. Also mich hat das an der Bundestagswahl, ich weiß nicht, wie Sie das gesehen haben, aber mich hat das extrem gestört, dass man teilweise das Gefühl hatte, das ist unser einziges Problem. Unser Problem ist jetzt die Migrationspolitik. Das ist nicht unser Problem, das ist unsere Chance. Und dass wir das als zentrales Thema machen, in Zeiten, in denen wir durchaus andere Chancen gehabt hätten, Innovation, nach vorne, Leute, wir haben so eine Kraft gemeinsam als Europäische Union, ja, hat es mich halt durchaus gestört, dass wir auf dieses Thema reduziert worden sind und wir uns durch die anderen haben treiben lassen. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben nicht das Thema gesetzt, sondern es wurde gesetzt und wir hätten durchaus andere Themen setzen können, die mir viel mehr Spaß gemacht hätten.
Wie ist Ihr Blick da drauf, Frau Dr. Bali?
Ja, ich kann da an ganz vielem anschließen. Also erstmal vielen Dank für die Differenzierung. Ich war gerade neulich auf einer ganz großen Veranstaltung mit kommunalen EntscheidungsträgerInnen und da wurde die ganze Zeit über Migration gesprochen, aber eigentlich wurde über Asyl gesprochen. Und es ist eben nicht dasselbe. Das ist genau der Punkt. Also Migration ist erstens was immer stattgefunden hat, immer schon. Und zweitens etwas, was wir ja in wichtigen Bereichen brauchen gerade. Und das ist eben auch ein Teil der Strategie der extremen Rechten, dass die diese Begriffe besetzen. Und dass jetzt Migration inzwischen ein total negativ besetzter Begriff ist. Obwohl sie eigentlich, oder die meisten Menschen, die darüber reden, nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon meinen. Nämlich den Teil Asyl und Flucht. Und selbst da findet man ja immer noch welche, die sagen, also klar, Menschen, die wirklich verfolgt sind, die sollen wir auch aufnehmen. Aber es wird alles in einen großen Topf geworfen. Das ist genau das, was die wollen. Das ist genau die Strategie, die die wollen. Und das ist schlimm. Das finde ich auch, wenn Politik darauf anspringt. Das ist halt leider jetzt gerade so ein Zeitalter, wo, ne, man, wo das so eine Wechselwirkung ist. Die Meinungsforschung sagt, das ist das Problem, was alle interessiert. Und dann wird es übernommen und dann wird es noch, erscheint es noch größer. Und das Zweite ist eben, dass quasi alle Probleme, die wir haben, dann auf Migration zurückgeführt werden. Also zu wenig Wohnungen, zu wenig Kindergartenplätze, zu späte Arzttermine und so weiter. Als wäre das, als würden diese Probleme verschwinden, wenn man keine Migration mehr hätte. Ne? Also das ist genau der Punkt. Man darf das nicht aufnehmen. Ja, ich will jetzt auch nicht zu fatalistisch sein, aber manchmal habe ich das Gefühl, der Zug ist schon fast abgefahren. Also wenn man, so wie ich das dann gemacht habe in dieser Diskussion, dann gesagt habe, Moment mal, worüber reden wir ja eigentlich? Das waren nun alles politische Tiere, die haben das dann auch verstanden und es gab sogar Applaus dafür, weil das Kommunale waren, die natürlich vor Ort auch den Fachkräftemangel haben. Aber in der breiten Diskussion ist es zum Teil wirklich schwierig. Ansonsten, was ist falsch gelaufen? Also auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene kann man in vielen Ländern ganz viel sagen, was falsch gelaufen ist. Vor allen Dingen dieser Diskurs und auf der europäischen Ebene ist das, was falsch gelaufen ist, dass wir zwar Regeln haben, die aber nicht eingehalten wurden. Und zwar von niemandem. Von den Ländern nicht, wo die Geflüchteten, also ich rede jetzt über Asyl, wo die Geflüchteten zuerst ankommen, in den Ländern nicht, die sie aufnehmen sollten. Auch von den Geflüchteten selbst nicht, weil dann wird deren Gesuch abgelehnt und sie bleiben trotzdem da. Von den Herkunftsländern nicht, weil die sie nicht wieder aufnehmen. Also im Grunde genommen ist es dieses Dublin-2-System, ich finde es von der Struktur her schon nicht optimal, weil man die Verantwortung im Grunde auf die Außengrenzenstaaten abgewälzt hat. Aber es war zumindest ein System, was theoretisch funktionieren würde, wenn dann eben die anderen Staaten von den Außengrenzenländern die Leute aufnehmen würden. Aber dadurch, dass wirklich keiner sich an die Regeln hält, entsteht natürlich das Gefühl eines Staatsversagens. Ich nenne es jetzt mal so, obwohl die EU natürlich kein Staat ist. Aber das ist etwas, was Leute nicht leiden können. Und dazu gehöre ich auch. Wenn man sagt, da gibt es Regeln und keiner hält sich dran. Das macht Menschen wütend und zu Recht. Und die EU hat viel zu lange gebraucht, um neue Regeln sich zu geben. Ob die jetzt am Ende besser sind, besser funktionieren werden, kann ich nicht vorhersagen. Es gibt gewisse Indizien dafür, dass das besser funktioniert, wenn es wirklich so ist, dass die Menschen, die kommen, an den Grenzen faire Verfahren bekommen, auch wenn sie kürzer sind bei geringer Erfolgsaussicht, aber dass die fair sind, wenn die abgelehnt sind, dann auch wirklich schnell zurückgehen, wenn es so ist, dass die wahrscheinlich bleiben können, wirklich dann auch in anderen Ländern aufgenommen werden und die nicht alle in den Grenzländern aus den Grenzenstaaten bleiben. Also da gibt's die Struktur in der Theorie, glaube ich, kann schon klappen. Aber ob das in der Praxis so ist, hängt von den Mitgliedstaaten ab. Da kann die EU auch nur begrenzt Einfluss nehmen.
Sind Sie da zuversichtlich?
Das wird sehr stark darauf ankommen, wie die nationalen Regierungen aussehen. Also Sie haben Ungarn angesprochen, die haben ja schon gesagt, sie nehmen überhaupt keinen. Jetzt irgendwann ging es dort noch mal in Richtung, naja, so ein paar würden sie nehmen, ehe sie da Milliardenstrafzahlungen bekommen, aber dann nur die Christen. Gut, man muss wahrscheinlich jetzt, wenn wir hier so unter uns reden, sagen, wahrscheinlich würde man den Menschen auch anderen Glaubens auch keinen Gefallen tun, wenn man die nach Ungarn schickt. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und die Verpflichtung, aus den Außengrenzenstaaten Menschen aufzunehmen, das ist halt was schon besser funktionieren kann, wenn man weiß, das sind Leute, die wahrscheinlich da bleiben werden. Dann habe ich auch als Staat ein Interesse daran, die zu integrieren. Dann haben die auch eine andere Perspektive. Also es ist so ein komplexes Feld. Ich wage nicht wirklich optimistisch zu sein, aber ich denke, es gibt eine Chance.
Dann machen wir mal einen größeren Ausblick. Gibt es momentan ein Land oder eine Bewegung in der EU, von der Sie denken, dort wird gerade Zukunft gemacht? Sie haben ja vorhin schon Polen angesprochen, aber vielleicht haben Sie noch mehr Länder oder Bewegungen, wo Sie sagen, da wird der europäische Gedanken gelebt und davon können wir alle lernen.
Ach, in je nachdem, welches Feld man sich jetzt aussucht, gibt es ganz viele. Also zum Beispiel so das Digitale und Antibürokratische, da kann man gut ins Baltikum schauen. Zum Beispiel bei Bildung war es immer Finnland. Also zwei Länder, die autokratische Regime losgeworden sind. Polen haben Sie schon erwähnt, Slowenien ist ein anderes. Wen kann ich denn noch nennen?
Sind ja schon einige.
Ja, also es ist auch gut, dass Sie so fragen, weil wir Deutschen neigen manchmal dazu zu denken, so wie wir es machen, so ist es perfekt und nur so kann man es machen und alle sollten es so machen wie wir und das ist definitiv nicht so. Also es würde uns sehr gut zu Gesicht stehen, wenn wir immer öfter mal gucken würden, was machen eigentlich die anderen. Und dann, um auf die erste Frage wieder zurückzukommen, dann würde man feststellen, dass vieles an dem, was an Europa so bürokratisch wahrgenommen wird, eigentlich gar nicht in der europäischen Regelung liegt, sondern in der nationalen Umsetzung. Wo sie zum Beispiel in den baltischen Staaten viel weniger Klage über Bürokratie haben, weil die einfach viel weiter sind in der Digitalisierung. Also vielleicht dann mal selbstkritisch zu gucken, vielleicht sind wir auch bei der Verwaltungsdigitalisierung ziemlich hinten dran.
Wahrscheinlich. Ziemlich. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das große Machtgefälle oder die großen geopolitischen Aspekte nochmal schauen, mit Blick auf die Zeit zu Ende kommen. Eine Frage würde mich schon noch interessieren. Meint ihr, ob die EU eine realistische Chance hat, geopolitisch eigenständiger zu werden oder sind wir auf Dauer wirtschaftlich und sicherheitspolitisch zu abhängig von USA und China?
Also wirtschaftlich haben wir gute Chancen. Wir sind wirtschaftlich wirklich sehr, sehr stark und wir sind vor allen Dingen auch ein großer Markt. Also jemand wie China zum Beispiel hat eigentlich gar kein Interesse daran, uns jetzt irgendwie wirtschaftlich heftig zu schaden, weil wir natürlich mit der allergrößte Absatzmarkt wiederum für ihre Produkte sind. Also die wollen schon, dass wir das Geld haben, um ihre Produkte zu kaufen. Insofern haben wir da wirklich gute Chancen. Wir haben kluge Köpfe, wir haben gute Bildung, wir haben sozialen Frieden noch relativ stark. Die Krux, es gibt zwei große Problemfelder, die ich sehe. Das eine ist die Sicherheit, natürlich verteidigungspolitisch. Da müssen wir sehr, sehr schnell erwachsen werden. Das ist im Moment noch eine Achillesferse. Und das zweite ist das Digitale. Also wir haben gerade heute das... Ich habe eben gerade noch die entsprechende Pressemeldung abgesetzt, reagiert auf hohe Strafen, die amerikanische Tech-Konzerne bekommen werden, weil sie ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht haben. In dem Fall war es jetzt Apple und Meta. Also wir sind der einzige Kontinent, der dieser digitalen Welt wirksame Regeln gibt. Und wenn wir das nicht tun oder wenn wir da nicht Vorreiter sind und wenn wir vor allen Dingen diese Regeln nicht auch hochhalten und umsetzen, dann werden Leute wie Elon Musk mit ihrer ganzen manipulativen Macht diesen Kontinent und die ganze Welt natürlich sehr, sehr stark verändern. Ich glaube, wenn wir in die USA schauen, dann sehen wir alle, dass wir das so nicht wollen. Deswegen hoffe ich, dass wir da stark bleiben. Und da sind wir echt Vorreiter. Wir sind gar nicht immer nur die Kleinen, die noch so hinten dran klappen. Also beim Thema Digitales, da sind wir schon echt, echt gut. Wir müssen es nur durchhalten.
Das heißt, da könnte die globale Führungsrolle Europas auch liegen.
Genau, das haben wir auch schon bewiesen. Also zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die am Anfang in Deutschland nicht so beliebt war, aber ich glaube, inzwischen hat sich jeder damit gut arrangiert. Die besagt ja, deine Daten gehören dir. Du entscheidest darüber. Das ist der Sinn der Datenschutzgrundverordnung. Und diese Datenschutzgrundverordnung ist inzwischen in zig Ländern, also mein letzter Stand waren 70 Ländern dieser Welt, kopiert worden. Und ich glaube, ähnlich wird es sein bei der Regelung künstliche Intelligenz und auch bei diesen Regelungen der großen Plattformen. Das hoffe ich jedenfalls.
Absolut. Also gerade die KI-Verordnung, würde ich sagen, war die erste Verordnung, die quasi Grundrechte, die so immanent wichtig sind, schützen, ja. Ob wir das alles zu schätzen wissen, weiß ich nicht. Natürlich beschweren sich ganz viele und sagen, ja, das nächste Bürokratiemonster. Aber wir sind die Ersten, die diese Grundrechte, ach so wichtigen Grundrechte, erstmal erkannt haben und geschützt haben vor diesen Angriffen. Deswegen fände ich es, wenn wir reden über Europa und Zukunft, diese digitale Souveränität der EU, das wäre ein Traum. Denn wir wissen gar nicht, was für eine Macht wir haben, so ungefähr. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen auch selbstbewusster werden und sagen, wir sind wer, wir müssen es nicht erst werden und haben ganz viele Maßstäbe gesetzt, wie schon erwähnt, und andere halten sich dran. Und ich glaube, ein bisschen diese digitale Souveränität wäre echt etwas, was wir durchsetzen müssten für die Zukunft, damit wir ja, zukunftssicher für die nächsten Jahre agieren können.
Und da bin ich jetzt wirklich optimistischer. An allem Schlimmen gibt es noch was Gutes. Weil wenn man sieht, wie Elon Musk da jetzt durch die amerikanischen Behörden geht und sich die Daten von allen Menschen, Gesundheitsdaten, Versicherungsdaten, alles unter den Nagel reißt und wie groß die Gefahr ist, dann erkennt hoffentlich jetzt auch in Deutschland der Letzte, dass Datenschutz nicht was für irgendwelche Bürokraten oder Freaks ist, sondern etwas, was gerade in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig ist.
Ich glaube halt, viele Themen sind jetzt auf einmal, diese Bedrohungen sind so real, dass das Umdenken unter Umständen passieren kann, wo davor natürlich jeder gedacht hat, das ist ein bisschen arg übertrieben, die Regulatorik in Europa. Wollen wir es hoffen und vielleicht nutzt die EU das, wir würden es uns wünschen. Ich hätte noch gerne eine abschließende Frage an Sie. Europa muss dringend wieder fit für die Zukunft werden. Das haben wir jetzt schon in den letzten halben Stunde beleuchtet. Was glauben Sie, wo wird die EU in 5 Jahren stehen?
Ich hoffe, dass die EU aus diesen Entwicklungen aktuell gestärkt hervorgeht. Es ist jetzt wirklich ein Scheideweg. Es ist jetzt ein Punkt, wo sich das entscheidet. Ist es uns das wert, für diese Werte zu kämpfen? Es ist ja nicht nur Europa, sondern die Werte Demokratie und Freiheit und Wohlstand und Frieden, alles, was die EU mit sich bringt. Wenn wir uns entscheiden, das zu tun, dafür einzustehen und dafür auch zu kämpfen, dann wird die EU in vielerlei Hinsicht, glaube ich, führend sein in 5 Jahren.
Absolut einig. Und ich hätte noch einen Appell an unsere Zuhörer und sagen, Europa bist du. Engagier dich und bring dich ein, damit wir in 5 Jahren da sind, wo Frau Dr. Wali das gesagt hat. Denn von alleine klappt es nicht. Und wie wir gehört haben, nur gemeinsam schaffen wir das. Und ich würde mir wünschen, dass die EU emotionaler wird, dass wir die Leute irgendwie da packen, bei den Emotionen packen und denen vermitteln können, was für ein Erfolgsprojekt, es ist ja kein Projekt mehr, aber was für eine Erfolgsstory eigentlich die EU ist.
Darf ich auch, wenn wir eigentlich von der Zeit her schon durch sind, weil es emotional jetzt das Stichwort, darf ich da noch was sagen, was mir nochmal einen richtigen Motivationsschub gegeben hat im letzten Europawahlkampf? Da war ich in Frankfurt und da waren die 2 Frankfurter Europakandidierenden da, ein junger Mann, der seine Wurzeln in Marokko hat und eine junge Frau, die erst vor 10 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist. Und die beiden wurden auf die Bühne geholt und gefragt, warum bist du nach Deutschland gekommen, warum bist du in die SPD eingetreten, warum kandidierst du fürs Europaparlament? Und die haben alle beide so wunderschöne Dinge gesagt, von mir aus hätte man die Veranstaltung danach schon beenden können. Und ich will nur eins zitieren, was diese junge Frau sagte. Die sagte, ihr in Deutschland wisst nicht zu schätzen oder ihr in Europa wisst nicht zu schätzen, was ihr an der Europäischen Union habt. Stellt euch doch mal vor, da wo ich herkomme, kämen die Menschen auf eine ähnliche Idee. Wir haben uns hier jetzt Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang die Köpfe eingeschlagen. Wir haben uns gegenseitig umgebracht, wir haben uns gegenseitig geschadet, Strich drunter. Schluss damit. Wir setzen uns jetzt alle an einen Tisch, wir verhandeln miteinander, wir gehen erst auseinander, wenn wir eine Einigung haben, wir geben uns gemeinsame Regeln, wir öffnen irgendwann unsere Grenzen, wir tauschen uns miteinander aus. Wir schaffen miteinander Frieden und Wohlstand. Stellt euch das mal vor. Der Iran, Irak, Kuwait, Jordanien, Jemen, Libanon, Israel, Palästina. Stellt euch das mal vor. Und das habt ihr geschafft. Genau das habt ihr geschafft. Ihr seid der einzige Ort in der Welt, der das gemacht hat. Und ihr wisst es nicht zu schätzen. Mich hat das unglaublich berührt, weil es so ist. Diese Europäische Union ist ein absolutes Wunder und einmalig auf der ganzen Welt und so kostbar. Und diese Emotionen müssten wir irgendwie rüberkriegen.
Das ging jetzt ordentlich unter die Haut und ich glaube, an dieser Stelle ist der richtige Moment, dass wir diesen Podcast auch beenden, denn vielleicht hält es so ein bisschen nach, an der einen oder anderen Stelle mal genau diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen und sich zu überlegen, was für ein Geschenk wir hier eigentlich haben mit dieser Konstellation und was wir da weltweit einzigartig geschafft haben. Herzlichen Dank für diese Anekdote. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Danke für das Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema, über das du mit Alexandra sprechen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal unter den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.